Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Ich bin heute ein wenig nervös, weil ich habe hier wirklich den Godfather of Selling hier bei mir als Gast, Martin Limbeck. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Martin, ich hatte dich ja vor kurzem mal angeschrieben über LinkedIn, einmal eine Vernetzungsanfrage, die du schnell bestätigt hast, und da dachte ich, komm, wenn sich der Martin mit mir vernetzt, dann kann ich den ja auch mal fragen, ob er Bock hat, mit mir mal im Podcast ein Gespräch zu führen. Ich hatte nicht gerechnet, dass du so schnell antwortest, und freue mich umso mehr, dass du heute da bist. Martin, ich sage das mit einer kurzen Ankündigung, weil du bist ja Buchautor, du bist Speaker, du bist seit Jahren im Geschäft. Ich kenne dich von meinem ersten Buch. Nicht gekauft hat er schon, und da dachte ich, wow, wer so prominent ist, schon im Fernsehen war, der wird möglicherweise nicht sofort zusagen, aber da bist du. Lieber Martin, bist du immer noch der Hardseller als der, den ich dich mal vor vielen, vielen Jahren kennengelernt habe?
Ja, ich werde ja noch immer wieder mal darauf angesprochen. Schau, wie ich mich selbstständig machte, am 01.01.93 bin ich erst Franchise-Partner geworden, war da 7 Jahre lang, wollte das Unternehmen übernehmen, hat nicht geklappt, dann habe ich mein eigenes Ding gemacht und dann habe ich halt so geschaut, wen gab's so? Erich Norbert Dutoit, der Preispapst, Hans-Uwe Köhler, Love Selling, Edgar Geffroy, Kleinting, alles Freunde und Kollegen geworden über die Jahre. Klaus Fink, Doppelspitz, Empfehlungsmarketing, Telefon, ja, Finanzdienstleistung. Genau. Und da habe ich nach einer Positionierung gesucht und bin mit meinem Team auf die Idee gekommen von Experten, mach doch das neue Hard-Selling. Ich war nie der Hard-Selling-Experte, weil mit Hard-Selling verbinden wir ja anhauen, umhauen, abhauen. Wir ziehen den Kunden über den Tisch und dabei entsteht der Reibungswärme, sollte vom Kunden als Nestwärme empfunden werden. War noch nie mein Thema, sondern die Idee des neuen Hard-Sellings, um eine Positionierung zu haben, war ein abschlussorientiertes Verkaufen mit einer gleichzeitig langfristigen Kundenbindung. Deswegen hieß es ja auch, Verkaufen heißt Verkaufen als Untertitel. Es war natürlich für mich mega, das Buch hat polarisiert, ich wurde diskutiert in den Medien. Aus heutiger Sicht war das eine hervorragende Entscheidung. Ich würde es immer wieder tun. Und über die Jahre hat sich das natürlich entwickelt. Wir machen heute ja, 40% Beratung, 60% Training, das auch nur im Blended Learning Ansatz mit einer KI-basierten Online-Akademie, sind die ersten nachweislich in Deutschland, die Verkäuferkompetenz messen können. Eingangskompetenz, Ausgangskompetenz. Wir langweilen keinen Verkäufer mehr mit einem Online-Kurs 1,5 Stunden, sondern er guckt nur das oder kriegt nur das an Lernhappen, was er wirklich an Defizit hat. Ja, also nehmen wir mal als Beispiel Harvard-Konzept, kennst du auch aus der Verhandlung heraus. Mhm. Der eine ist da richtig super fit drin, der kriegt dann nochmal, ich sag jetzt mal, 8 Minuten und ein paar Lerninhalte, und der andere fängt gerade an, der macht's halt 1,5 Stunden. Aber beide haben zu 100% bei unserer KI-basierten Online-Akademie am Ende das Wissen. So und so hat sich das entwickelt. Und natürlich, wir haben alle den Spruch gehasst, irgendwie als Jugendliche, werd du mal älter, werd mal reifer. Heute hat sich der Vertrieb geändert. Das, was in den nächsten 5 Jahren passiert hat, um eine Innovationskraft von 100 Jahren. Und wer da nicht mit der Zeit geht, da passt dieser alte Kalenderspruch immer noch, geht mit der Zeit. Und wir haben uns da immer wieder neu entwickelt. Ja. Und sind aber immer noch ganz spitz eben in Sales und Sales Leadership unterwegs. Und ich bringe jetzt in der Trilogie Limbeck.Verkaufen das Standardwerk, Limbeck.Vertriebsführung das Standardwerk, jetzt eben das Standardwerk für Entrepreneurship, Limbeck.Unternehmer am 7. November diesen Jahres. Und das ist auch so mein Thema. Mit der Limbeck Group machen wir weiter Mittelstandskonzerngeschäfte oder auch kleinere Unternehmen mit Salesmannschaften. Und ich auf der anderen Seite habe eben dann oft die Mittelständler, die Inhaber in meiner Unternehmermaßnahme, Gipfelstürmer, und trainiere die, weil ich eben selber nicht Trainer bin, sondern schon immer mein Denken war, ich bin Unternehmer, ich habe 32 Leute, ich hatte mal in der Spitze mit 3 Unternehmen 2019 noch 120 Leute, wir haben nochmal einen Stromvertrieb aufgebaut gehabt für ein Stadtwerk, die es aber nicht selber betreiben konnten und das mit uns als Partner gemacht haben, also da habe ich was zu erzählen sozusagen.
Ja, ja, das tust du ja auch jetzt schon, also ein Stichwort und du kannst ja wirklich viel erzählen, du bist ja immer noch voller Power und Energie. Sag mal, ich habe jetzt dieses Buchcover vor mir, da bist du noch wirklich sehr stromlinienförmig mit Anzug, Krawatte, aus dem Ei gepellt, heute trägst du Polo, 3-Tage-Bart. Hat sich bei dir im Mindset auch was verändert oder hast du dich einfach nur dem Markt angepasst? Bist du heute ein anderer Martin Limbeck als damals vor 20 Jahren, als ich das Buch, glaube ich, gekauft habe? 2012 ist es, ja.
Natürlich bin ich heute ein anderer Martin Limbeck und ich wünsche dem Martin, dass er in 5 Jahren auch nochmal ein anderer Martin Limbeck ist als heute. Viele wissen das nicht, ich gehe ja sehr meinen spirituellen Weg. Ich habe über 1 Million Euro in mich selber investiert in 30 Jahren Weiterbildung. Ich mache jedes Jahr 4 Wochen irgendeine Ausbildung. Ich habe letztes Jahr nochmal bei meiner Freundin Amina Meinecke, einer der besten westlichen Schamaninnen sozusagen, eine Ausbildung zur Frequenzführung gemacht, weil wir sind ja alle auf einer Frequenz unterwegs, beschreibt es immer relativ einfach. Du hast eine Pfütze, Tropfen rein, dann siehst du eben, wie die Ringe sich bilden. Das ist eine Frequenz, die wir beide auch haben. Wir beide haben auch hier eine Frequenz gerade miteinander laufen. Oder eine Schwingung, nenn es, wie du möchtest. Ja, und das ist eben etwas, was ich total spannend finde. Und natürlich habe ich mich verändert. Ich trage heute auf der Bühne immer noch meine Manschettenknopfhemden mit Weste, aber ich lasse den Sakko halt weg. Ich habe eine Jeans an mit weißen Turnschuhen und nicht mehr die rahmengenähten Lederschuhe. Ja, und natürlich hat sich das verändert, denn es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, das ist auch das Spannende am Unternehmertum, sich immer weiter zu entwickeln. Und trotzdem finde ich auch einen Anzug noch schön, aber im Office trage ich halt gerne jetzt unsere Office-Kleidung, ne, unser Logo, wie du siehst hier mit dem Punkt drauf und Limbeck Group, Martin Limbeck, so laufen bei uns alle rum, um wie bei einer Fußballmannschaft oder Volleyballmannschaft, wie auch immer, auch ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen.
Ich habe das ja im kleineren Stil auch ähnlich wie du erlebt. Ich bin auch seit über 20 Jahren selbstständig. Ich kann mich auch noch erinnern, teilweise muss ich darüber schmunzeln, meine ersten Seminare wirklich mit Anzug, Krawatte, mit Weste. Und heute bin ich froh, dass wir einen etwas legeren Stil haben, weil auch meine Kunden jünger geworden sind. Das wirst du ja auch erleben. Du bist Jahrgang 66, ich bin 68. Wir sind also relativ nah beieinander. Aber die meisten meiner Kunden, ich will nicht sagen, könnten meine Kinder sein, aber rechnerisch gesehen teilweise schon. Und von daher finde ich es schon angenehm, dass man eben nicht immer gezwungen ist, seine 3, 4 gebügelten Hemden aus dem Koffer zu nehmen, sondern manchmal auch einen Polo anziehen darf. Das macht es manchmal unkomplizierter. Aber was hat sich denn bei deinen Kunden verändert? Sind denn im aus deiner Sicht die Kunden auch andere geworden? Wird Vertrieb heute anders gesehen? Wird heute mehr auf KI gesetzt? Also ich habe momentan den Eindruck, dass wir alle über moderne Formen des Vertriebs sprechen, aber Vertrieb in vielen, gerade Mittelstandsbetrieben, immer noch nach ziemlich alter Schule durchgeführt wird.
Unterschreibe ich, was du sagst.
Wie ist deine Erfahrung?
Ja, unterschreibe, was du sagst. Wir haben gerade ein großes Projekt im Maschinenbau zum Beispiel. Da sagen mir die Silberrücken in unserem beiden Alter, nee, also LinkedIn, das Teufelzeug fange ich nicht mehr an. Und wir reden dann noch irgendwie, die haben noch 12 Jahre oder 15 Jahre zur Rente. Und ich sage, dann wird es schwer werden für dich. Ja. Wir machen heute schon in unseren Einwandbehandlungsseminaren, nutzen wir KI-basierte Tools. Ja. Da kommt teilweise was Gutes bei raus, teilweise musst du noch nacharbeiten. Da kommst du nicht mehr drum rum. Und ich glaube, wer da nicht innovativ ist und weiß, dass jetzt Vertriebsgeschichte gerade neu geschrieben wird, der wird auf Sicht auf der Strecke bleiben.
Ja, du hast jetzt KI jetzt mehrfach genannt. Wo setzt du KI ein? Ihr habt KI-basierte Online-Akademie. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, wir haben da sehr viel Geld in die Hand genommen. War ja der erste, glaube ich, oder einer der ersten, der 2014 die erste große, umfangreiche Online-Akademie gelauncht hat in Deutschland. 12.000 Verkäufer. Da war es halt so 49 Module. Du musstest bei 1 anfangen, hast einen Quiz bekommen, dann bist du erst freigeschalten worden. Also musstest richtig lernen, ob du wolltest oder nicht. So. Und das kennen alle von uns. Wir haben schon mal etliche Online-Kurse gekauft, die wir angefangen haben und nicht zu Ende gemacht haben. Ja, weil wir mögen keine Veränderung und irgendwie ist der Mensch auch so ein bisschen faul. Und gerade Verkäufer, die 100% machen, glauben, alles zu können. Und dabei wissen wir eben, du musst dich entwickeln. So. Und dann habe ich eben etwas gefunden, ja, mit Area 9 Rhapsody, ja, unser Partner dazu. Ich beschreibe das immer so, die sind wie die Apple App Store, aber haben keine Inhalte gehabt. Also sind die auf uns zugekommen und gesagt, Mensch Martin, wir brauchen auch für Konzerngeschäft mit unserer Technik Know-how. Also haben wir vor 1,5 Jahren angefangen, mein komplettes Buch Verkaufen da reinzupacken, Vertriebsführung da reinzupacken, wird im November fertig sein. Was passiert jetzt? Du, ja, Armin, wirst eingeladen zum Kurs. Ich bleibe mal beim Beispiel Preismodul. Wir haben Module gebaut, 58 Stück heute. Ja, und wir setzen auch im Training halt nur die Module ein, die gebraucht werden gerade, nachdem wir ein Vertriebs-NA-Gutachten gemacht haben und geguckt haben, wo ist tatsächlich der weiße Fleck im Vertrieb. Und jetzt challenge dich die KI mit Fragen und sagt, sehr gut, gut, weiß ich nicht, schlecht. Also du gibst selber an, wie gut bist du in der Preiseinwandbehandlung als Beispiel. Und jetzt sagst du gut, dann kriegst du andere Fragen wie bei weiß ich nicht oder sehr gut. Also Schwierigkeitsgrad. Ich beschreibe das immer so, mach's vielleicht ein bisschen plastisch. Ich bin 2017 den Kilimanjaro hochgegangen mit einer Truppe von Freunden und Kollegen. Jetzt gehe ich mit meiner Mastermind 2024 wieder hoch, ja, auf den Kilimanjaro im November. Und du kannst unterschiedliche Wege hochgehen. Es kommen auch nicht alle oben an, weil die Höhenkrankheit kommt. Es gibt die Coca-Cola-Route, ist die einfachste, da schläfst du auch in Hütten, keine Zelte. Kommt darauf an, ob du Schnee hast, also Schwierigkeitsgraden. Du kannst also in 6 Tagen da hochgehen mit Pause, du kannst aber auch in 2 Tagen da hochlaufen. Oder 24 Stunden, das muss ein Sherpa machen, um Sherpa werden zu dürfen. 24 Stunden hoch und wieder runter. Und so ist es bei der KI-basierten Online-Akademie auch. Du kriegst dein Lerntempo nach deinem Wissensstand. Was aber passiert ist, ob du jetzt in 24 Stunden hochgegangen bist oder in 6 Tagen, beide waren am Gipfelkreuz, heißt, haben das hundertprozentige Unterbewusste, wie wir so schön sagen, Wissen, ja, die unbewusste Kompetenz. Und das ist halt eine coole Geschichte.
Das finde ich natürlich mega, technologisch natürlich klasse und vor allen Dingen, ich bin ja ein großer Freund individueller Maßnahmen. Ich habe heute eine Stunde mit einem meiner Kunden telefoniert, die sagten, wir haben ein Performance-Problem in dem und dem Bereich, wir überlegen, ob wir dich nochmal in dem und dem Bereich mit punktuellen Schulungen einsetzen. Ich sage, ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Möglicherweise ist es einer, aber wir müssen eben schauen, wo sind die Ursachen. Ja, es kann ja sein, dass es auch zu hoch gesteckte Ziele sind. Es sind möglicherweise zu viele Ziele. Es sind möglicherweise Führungsthemen, dass zu wenig, zu viel oder falsch geführt wird. Also Ursache und Wirkung trennen heißt genauer hinschauen. So, jetzt gibt es die einen Kunden, die sagen, Armin, super, dieser Einsatz gefällt uns, du gehst ein bisschen substanziell ran, wir wollen ja auch nachhaltig. Andere wollen aber nach wie vor dieses Verkaufsversprechen, wir holen mal den Guru ins Haus und der macht mal 2, 3 Tage was mit meinem Team und dann läuft das. Jetzt, wenn du deine KI-Thematik ansprichst, dann sagst du ja schon ganz klar, du schaust da eben sehr individuell auf die Fähigkeiten der Einzelnen und passt dann individuell die Lerninhalte an, ne?
Wir haben 10% Kunden, die tatsächlich, bei mir ist es so, die sagen, ich mache mal ein Highlight-Seminar, wir holen uns mal den Limbeck, ist tatsächlich so. Ja, oder wir haben zu 90% aber Kunden, die sagen, du machst erstes Vertriebs-DNA-Gutachten, gucken wir uns CRM an, fahren mit, gucken genau dahin, wie du gerade sagst, was sind die Kittelbrennfaktoren, machen Interviews, gucken uns CRM an, Leitfäden an, Angebotsverfolgung an, wie wir telefonieren, also wirklich Wordings auch und Ziele. Gucken uns die Führungskräfte an, wie die führen, gucken uns Meetings an. Dann präsentieren wir das, dann gibt es einen sogenannten Next Generation Sales Positionierungsworkshop. Was muss das Unternehmen ändern? Also ich positioniere das Unternehmen nicht neu, aber im Sales vielleicht neu. Neue Märkte, andere Strategie, andere Preispolitik. Vielleicht hatten wir gerade vorgestern hier 2 Tage ein Unternehmen da. Und dann gehen wir erst in die Umsetzung mit Trainings. Und das besteht immer noch bei uns aus Präsenz, aus Remote, aus Hybrid, aus kleinen Lerneinheiten, aus Aufgaben und der Online-Akademie. Und das finden unsere Kunden super, weil wir wissen heute durch die neue Verhaltensforschung, wir brauchen mindestens 66 Tage für ein neues Verhalten. Und Seminar beginnt ja dann, wenn Seminar fertig ist. Und wir brauchen eher kleine Lernhappen als 2 Tage. Bei 2 Tagen Seminar ohne Follow-up ist es der Einzige, der sich freut. Der Trainer, sage ich immer, der die Rechnung stellt. Die Teilnehmer auch, weil sie ein schönes Bier getrunken haben, ein bisschen mit den Kollegen gequatscht haben abends an der Bar. Aber ich kann es mir auch schenken.
Was hältst du denn von großen Veranstaltungen? Du sagst, du wirst auch öfter als Speaker eingeladen, was ich grundsätzlich für Kickoffs oder so auch für interessant erachte. Du wirst aber oftmals auch so in diese Reihe gestellt mit dem Dirk Reuter, mit einem Bodo Schäfer, Tobias Beck. Das sind ja diejenigen, die wir so aus den Medien kennen. Und es gibt die einen, die sagen, wow, super, das sind Menschen, die ganze Hallen füllen. Es gibt aber auch andere, die sagen, das ist einfach eine Massenabfertigung. Wie stehst du dazu? Also, ich werde oft gefragt und
das ist ja so wie, gehe ich zu einem Popkonzert. Ein paar Lieder kann ich mitsingen, ich will ein paar Leute treffen, ich will einen guten Abend haben. So sehe ich früher Sales Masters Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Oder ich war auch gerade bei Greater, 3000 Leute auf der Bühne, Freilichtbühne, die ich hatte, plus ein Workshop, der dann intensiv war. Das hat natürlich nichts mit nachhaltiger Weiterbildung zu tun, sondern ich gehe zu einem, so heißt es ja auch, Festival, so wie ein Musikfestival, und ich ziehe mir die Häppchen raus, die ich will, aber es hat nichts mit Veränderungsmanagement zu tun. Und ja, ich stelle das auch immer so in Frage, denn ich kenne ja auch so ein paar Seminartouristen, die waren bei allen, die du gerade auch genannt hast, aber haben immer noch nichts in ihrem Leben geändert. Denn was passiert? Du bist jetzt aufgeladen, motiviert, warst 3 Tage da und gehst dann trotzdem wieder in deine schlechte Beziehung nach Hause in der Zwei-Zimmer-Wohnung, wo es unter dem Dach zu warm ist und dein Chef, der ein Idiot ist, in Anführungsstrichen, ja, für dich. Da bin ich total bei dir. Das hat nichts mit nachhaltiger Entwicklung zu tun. Ja, es ist halt auch ein Markt geworden und auch ich muss sagen, es gab ein paar Posts jetzt nach solchen Festivals, es gibt ja einige, die sowas heute betreiben oder nach diesen Veranstaltungen. Die einen sind da total begeistert, weil diese leichte Kost ihnen hilft. Ich gebe ein Beispiel. Ich hatte auch am Münchner Verlagsgruppe hier nicht gekauft, hat er schon, kommt jetzt in der 12. Auflage, eine Signierstunde und dann hat zum Beispiel eine Krankenpflegerin mein Buch gekauft, die nichts mit Vertrieb zu tun hatte und gesagt, mich interessiert aber mehr mit Resilienz umzugehen und ich habe mal im Verwandtenkreis davon dir erzählt und jetzt möchte ich einfach mal dein Buch lesen. Naja, da sind ein paar Ideen jetzt für die drin, aber das ist natürlich nicht meine Zielgruppe, Aber für die ist es vielleicht das erste Mal, dass die sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, ja. Und ich glaube, das ist entscheidend und es hat nichts mit Ausbildung zu tun oder mit langfristiger Nachhaltigkeit zu tun. Da bin ich total bei dir.
Ja gut, manchmal ist es ja dann vielleicht doch noch ein einzelner Impuls, wie ich manchmal am Bahnhof stehe und dann einfach die Postkarten an den Zeitschriftenladen durchstöbere und mir einen Spruch dann rausziehe und sage, komm, die Karte kaufst du, weil die einfach mir irgendwie in dem Augenblick eine Inspiration
hat. Ja, manche sagen erst den Kalendersprüche, aber es steckt ja auch oft die Weiter. Also, nimm mal dieses Beispiel. Ich glaube, es gibt keinen Vertriebstrainer in Deutschland, der nicht meinen Satz übernommen hat, nicht gekauft hat er schon. Ja, oder so ähnlich. So, und da steckt ja alles drin. Nicht gekauft hatte schon, also hab keine Verlustangst, geh auf den Kunden zu, du hast ja nichts zu verlieren, das ist ja die Botschaft dahinter. Das kann man auch sagen, ist nur ein Spruch, aber der Spruch hat ja Tiefe. Und das ist immer eine Frage auch, wie bin ich drauf, ne? Und was ist auch meine eigene DNA? Weil ich glaube ja kein Zufall, es gibt keinen Zufall, sonst wären wir beide heute nicht hier. Du hast wahrscheinlich nett geschrieben bei LinkedIn, ja, dass mein Team das angenommen hat, weil ich sag's ganz offen, das macht mein Team und die legt es mir dann halt hin, wenn was Interessantes dabei ist.
Ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Nee, hätte
ich
jetzt gar nicht gedacht.
Aber ist völlig okay.
Weil wir haben halt irgendwie nach einem Vortrag oder sonst wo eben, ich habe jeden Tag 30 Anfragen irgendwie, gefühlt, ich schaff's halt einfach nicht mehr. Nochmal, wir sind hier 32 Leute, davon 8 Trainer und Berater und gucken halt, dass wir Kunden glücklich machen. Und da musst du halt eben sehr fokussiert sein. Aber schau, das ist eben auch so ein Thema, weil du sagst, ich hätte gar nicht erwartet das. Und ich weiß, dass in meiner Szene auch Leute unterwegs sind, die fragen erstmal nach Reichweite. Was kann der? Und ich sag immer, schau, mir haben auch viele Leute geholfen, bekannter und größer zu werden über ihre Reichweite. Und ich bin ein Typ heute, das hatte ich vor 10 Jahren, weil was hat sich verändert, auch nicht oder vor 15 Jahren vielleicht nicht so. Da ging es um mich persönlich, ich wollte erfolgreich werden, ich wollte Bestseller-Autor werden, Spiegel-Bestseller, bin ich jetzt auch noch letztes Jahr geworden. Das waren so Ziele. Ob das jetzt wichtig im Leben ist, steht auf einem anderen Papier. Denn das nächste Buch, was ich nach Limbeck-Unternehmer bringe, wird mein erstes spirituelles Buch sein. Denn wir wissen heute alle, dass wir den inneren Reichtum, den inneren Frieden, das innere Glück, was auch immer das für dich ist, nie im Außen finden werden, sondern nur bei uns selber finden werden. Und trotzdem ist es wichtig, eine Geldenergie zu haben, weil wenn du auch zum Beispiel sagst als Verkäufer, Geld ist mir nicht wichtig, dann wirst du auch nie Umsatz machen oder zu Geld kommen. Ich glaube, das ist eben das Spannende, wie schaffe ich beides hinzubekommen, in einer Businesswelt mit der spirituellen Welt meinen Frieden zu finden. Ja, und ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung für viele Menschen. Ja, und weißt du, wir hören das alle immer. Nimm das Beispiel, weißt du, Burns, glaube ich, die Dame, die Hospiz zu Hause gemacht hat, dann ein Buch darüber geschrieben hat und eben gesagt hat, was haben die Menschen auf dem Sterbebett gesagt? Hat ja keiner gesagt, ich habe zu wenig verkauft, ich war zu wenig beim Kunden, ja, sondern da sagen alle irgendwie, ich habe zu wenig Zeit mit meiner Familie verbracht, ich habe mich zu wenig um mich selber gekümmert, ich bin meinen Hobbys nicht nachgegangen. Frauen sagen, ich habe zu viel für die Kerle gemacht in unserer Generation, Babyboomer und davor. Und die Frage, was ist deine Aufgabe hier, die, glaube ich, stellt sich irgendwann jeder auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht manche auch gar nicht, ich weiß es nicht. Ich stelle sie mir und weiß halt heute, dass meine Motivation ist, ich stehe jeden Tag auf, Menschen besser zu machen, ihre eigene Kraft zu bringen, weil das ist ja das, wofür ein Trainer, ein Coach, ein Sparringspartner, ein Mentor da ist, ja, Impulse zu geben, Hilfe zur Selbsthilfe. Ich kann ja nichts für meine Kunden lösen, ich kann sie nur anleiten, es selber zu lösen und zu sehen, wo sie vielleicht weiße Flecken haben.
Ich habe momentan ein Buch, auf was ich lese, Big Five for Life. Das Buch finde ich eher mäßig. Es geht so um die Lebensziele, die man erreichen möchte.
Aber, ja, ich kenne es.
Ein Satz gleich in den ersten Kapitel hat mich unheimlich begeistert, nämlich die Frage des Protagonisten an den Autor, hattest du heute einen Museumstag? Und dann erklärt er, was er damit meint, nämlich nicht einen Tag im Museum verbracht zu haben, sondern hast du heute einen Tag erlebt oder wirst du einen Tag erleben, der Platz hat in deinem persönlichen Lebensmuseum? Das finde ich eine so geile Metapher. Einfach sich zu überlegen morgens, wie gestalte ich meinen Tag? Wird er so werden, dass ich am Ende meines Lebens vielleicht darauf zurückschaue und sage, es war ein toller Tag? Das wird dir nicht bei jedem Tag deines Lebens gelingen, aber das ist für mich ein schönes Mantra. Und das knüpft daran an, was du sagst, eben auch einen Seelenfrieden zu finden. Und wenn du natürlich das Kapital dazu hast, deine Urlaubs-Weiterbildungsreisen auch zu finanzieren, Dinge zu ermöglichen, ist das natürlich ein unschätzbarer Mehrwert. Ich glaube ja auch, dass durch eine Seelenzufriedenheit oftmals auch Wohlstand dazukommt, wenn man die richtigen Knöpfe drückt. Aber jetzt mal noch eine Frage rückblickend, Martin. Würdest du jetzt nochmal sagen, gewisse Dinge in deinem Leben, auch in deiner beruflichen Karriere, würdest du heute nicht mehr so machen oder würdest du definitiv anders machen? Gibt es Dinge, wo du sagst, das war jetzt echt nicht gut?
Ist ja logisch. Rückblickend, sage ich immer gerne, kann jeder das Leben erklären. Natürlich gab es ein paar Entscheidungen in meinem Leben, wo ich heute sage, oh, die waren fragwürdig, würde ich so heute nicht mehr machen und würde ich heute anders machen, würde ich vielleicht genauer hingucken. Ich bin zum Beispiel jemand, was kaum jemand glaubt, ich vertraue viel zu schnell Menschen. privat wie geschäftlich. Da würde ich heute manche Dinge so nicht mehr machen, wie ich sie gemacht habe. Nehmen wir einen Stromvertrieb, wie ist es entstanden? Wir haben für einen großen Konzern, einen der drei größten der Welt im Bereich Strom und Gas, einen kompletten Vertrieb aufgebaut, Interimsmanagement gemacht, das machen wir heute auch. Einer meiner Partner drin, der leider verstorben ist im letzten Jahr mit 58 Jahren im Herzinfarkt, haben 220 Leute rekrutiert, 26.000 bildführungsfähige Verträge geschrieben. Und das war mega. So, dann sind wir da raus, kam ein anderes Stadtwerk auf uns zu, sagte, kannst du das auch für uns machen? Ja, klar können wir es machen. Und im Consulting-Projekt kam raus, wir können aber nicht selber einstellen, kannst du das für uns machen? Habe ich gemacht. Wir haben jetzt einen Gerichtsprozess noch diesen Monat. Würde ich nicht mehr machen. Habe ich viel gelernt über Menschen, über Manipulation, über Intrigen, über zu spät reagieren an manchen Stellen, auch vertraut den falschen Leuten an manchen Stellen. Aber es war eine Erfahrung und das ist Unternehmertum. Ja, ich habe ja immer gesagt, ich bin kein Speaker, ja. Trainer. Ich war schon immer Unternehmer, der zu viel Speaking und Training macht. Und das gehört zum Leben dazu. Aber das würde ich mir natürlich auch anders schenken. Und auf der anderen Seite, während du mich fragst, wenn ich darüber erzähle und darüber nachdenke, sage ich, nee, aber die Erfahrung war auch gut. Ich weiß, dass ich heute das nicht mehr machen würde. Also weißt du, ich bin nicht so ein Bereuen-Typ. Ich habe so eine Metapher, ich bin ja sehr katholisch groß geworden. Ich glaube, da gibt es irgendwas, nenn du es Gott, ich nenne es Universum oder was auch immer jemand es nennt, Allah, Mohammed oder welchen Propheten er für sich hat. Oder. Aber ich stelle mir das immer so vor, irgendwann komme ich in den Himmel, da gibt es dann den Petrus, der ist Türsteher und sagt, Junge, bevor ich dich hier reinlasse, gibt es irgendwas, was du bereust, was du unbedingt noch gerne gemacht hättest, bevor du hier zu den lieben Engeln, dem Weib, Wein und Gesang kommst, so stellen wir uns ja irgendwie den Himmel alle vor. Oder der ein oder andere vielleicht. Also ich stelle mir so vor.
Träum weiter.
Und ich könnte es ihm nicht sagen, Armin. Also ich habe jetzt nicht so, ja, ich könnte auch sagen, ja klar, ich würde gerne nochmal einen Blue Marlin fangen mit der Angel. Ich würde gerne nochmal, keine Ahnung, weißt du, Antarktis-Tour machen. Also ich habe nichts, was ich nicht gemacht habe. Also einen unerfüllten Wunsch. Ich habe tolle Autos gefahren in meinem Leben, fahre ich immer noch. Ich habe tolle Bühnen gehabt. Ich habe mein Lebenshighlight, 6.000 Menschen, Brose Bamberg Arena, Standing Ovations. Ich habe Bestseller geschrieben, ich habe gut verdient, ich habe einen prachtvollen Sohn, ich habe 4 Königspudel, ich habe eine tolle Partnerschaft. Also weißt du, ich finde, das gehört zum Leben dazu. Ich habe auch schon eine Trennung hinter mir, eine Scheidung, wünscht sich auch keiner, aber das ist ja nicht die Idee davon. Und heute sage ich, lieber drei heiraten als 30 Jahre unglücklich verheiratet, was ja viele auch noch durchziehen bis zum Lebensende. Das tut ja jeder so, weißt du, ist ein Etikett dran. Ja. Ich glaube ja sehr an den Fluss des Lebens. Ja, und der bringt dich ja an Situationen, an Schleusen, an Ruhewasser, an Steine, an Wasserfälle. Und die Frage, welches Etikett gibst du da? Das ist ja nur immer eine Bewertung von uns. Jeder, der jetzt den Podcast hier von dir hört, sagt, oh, der Limbeck gefällt mir, der Armin nicht, der Armin gefällt mir, der Limbeck nicht, warum hat er den geholt? Der Typ polarisiert doch, mit dem kann ich, ist ja nur ein Etikett. Und immer dann, wenn du ein Etikett dran machst, hat es immer was mit dir selber zu tun. Weil immer dann, wenn wir auch etwas ablehnend finden, ist ja auch eine Lernbotschaft für uns. Ich habe lange gebraucht, um das zu kapieren.
Absolut. Von daher bin ich sehr, sehr froh, dass ich dich heute hier im Gespräch habe, denn ich habe dich immer bewundert und habe auch gewisse Vorurteile in der Vergangenheit gehabt, habe aber jetzt im Vorfeld und in meiner Recherche zu unserem heutigen Gespräch auch festgestellt, du bist ein Mann, der sich auch enorm gewandelt und weiterentwickelt hat, und zudem, wenn du es nicht getan hättest, hätte ich dich auch erstmal kennenlernen wollen, bevor ich mein Urteil manifestiere. Ja, das ist ja das Problem bei Vorurteilen, man trifft sie ja ohne die Person in der Regel wirklich zu kennen, ja, oder die Personengruppe. Martin, ich würde mit Blick auf unser beider knapper Zeitfenster nochmal einmal den Schwenk wieder zurück zum harten Business machen.
Gerne.
Weil eine Frage, die deine Kunden sicherlich auch umtreibt und die du häufig auch mit deinen Kunden diskutierst, ist das Thema Fachkräftemangel im Vertrieb. Erste Frage, gibt es einen Fachkräftemangel im Vertrieb? Ja oder nein? Und die zweite Frage, wie gehen deine Kunden oder wie hilfst du deinen Kunden, gute Fachkräfte im Vertrieb zu finden?
Also ich weiß nicht, ob du einen Vertriebler Fachkraft nennst, aber wenn das so ist, dann nehme ich den Begriff gerne auf. Natürlich haben wir das. Wir haben ja das Thema, ich war gerade wieder im Fernsehen beim ZDF, 13 Fragen. Da ging es um das Thema Generation Z,
genau,
und Babyboomer. Ja, ja. Du merkst halt diese 26-Jährigen als Beispielmetapher jetzt. Da gibt es nur noch wenige, Bock auf Vertrieb haben. Von Mutti abends weg sein wollen oder von Papi 100.000 Kilometer fahren, der Lonely Cowboy. Ich glaube, dass so Vertrieb nicht mehr funktioniert. Aber was alle meine Unternehmer fast gemeinsam haben, die Eingesessenen, die Großen, sie haben einen überalterten Vertrieb, weit über 40 oder 50, sie finden kaum Nachwuchs, und dann passiert ja Folgendes. Und das ist ein ganz großer Mist. Ich weiß, das hat was mit Budget zu tun, ich weiß, was mit Geld zu tun hat, ich weiß das alles. Nur trotzdem, was passiert? Jetzt war der Armin, 30 Jahre bei Firma Müller Stahlbau und jetzt geht Armin in Rente. Wann fangen wir an, für Armin Nachfolger zu suchen? 6 Monate vorher. Noch schlimmer, Armin ist 40, 45, dachte ich, er macht jetzt nochmal einen Karrieresprung, war 20 Jahre da. Armin kündigt, wir kriegen nicht mit, dass Armin kündigt, jetzt müssen wir einen Nachfolger suchen. Was soll ich denn aus einem CRM von Armin lernen über Kundenbeziehungen? Mhm. Armin hat vielleicht 10 Kunden mit jeweils 4 Ansprechpartnern, also 40 enge Verbindungen. Das finde ich doch nicht in einem CRM, sondern was bräuchte ich? Logischerweise, sagen viele, ist ja theoretisches Geschwätz, stimmt, doch wir werden umdenken müssen. Ich bräuchte eigentlich jetzt schon, wenn Armin in Rente geht, nehmen wir das Beispiel nochmal, mindestens 2 Jahre vorher einen, der Armin seinen Job übernimmt, den Armin dann 1 Jahr lang exklusiv einarbeitet und dann noch so ein bisschen coacht. Das wäre die ideale Variante, machen wir aber nicht.
Und das ist ganz vernünftiger Ansatz, ja.
Ja, und das gibt große Herausforderungen in Kundenbeziehungen. Es kostet Milliarden der Wirtschaft, weil wir da sparen. Das hat keiner auf der Uhr. Das ist irgendwie teuer. Vertrieb, das ist eh schon teuer genug. Das ist ja der teuerste Vertriebskanal, den ich habe, ist ja nur mein Außendienstmitarbeiter. Ja, so. Mhm. Auf der anderen Seite ist auch der wertvollste Kanal bei den gewissen Produkten. Und dem anderen wird das sterben. Ja, wir haben diesen Mangel und viele packen den gar nicht an, wollen den nicht sehen oder schauen weg, weil ich auch viele Führungskräfte den Eindruck habe, die auch in unserem Alter sind, das Thema packe ich nicht mehr an, ich schaffe es eh in die Rente, ich bin 25 Jahre dabei, gibt eine Abfindung, dieses, jenes. Also da fehlt mir oft die Neugier, das Interesse und den Wunsch der Veränderung.
Okay, du hast jetzt ein Thema auch in der ZDF-Diskussion angesprochen, nämlich Gen Z. Das wären, ich sag mal, mit meinen Worten wiedergeben, etwas verweichlichte junge Menschen, die viele Ansprüche haben, aber wenig einbringen. Jetzt etwas überspitzt dargestellt. Ich bin da etwas anderer Meinung, weil ich glaube, das ist auch wieder sehr verallgemeinernd. Ich kenne auch viele junge Menschen, die durchaus sehr, sehr viel Engagement betreiben. Nur eben, ich kenne auch ganz viele junge Menschen, die sagen, Vertrieb, ich bin doch nicht bekloppt, dass ich wie mein Vater sonntagsabends anreise ins Vertriebsgebiet und freitagsabends wiederkomme und das irgendwie für ein 6-stelliges Gehalt, aber dafür, dass wir Papi nie sehen. Also haben wir auch zu wenig getan, um diese Rolle Vertrieb, ja, haben wir zu wenig getan, um die Rolle des Vertriebsmitarbeitenden auch irgendwie attraktiv zu machen? Weil ich sag mal, spätestens seit Corona wissen wir, dass viele Außendienstmitarbeiter auch nach wie vor Kontakte sowohl vor Ort führen, aber auch sehr viel aus dem Homeoffice heraus agieren. Also die Rolle hat sich auch verändert.
Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich auch ganz krass und spätestens jetzt schaltet vielleicht der eine oder andere Zuhörer weg. Ich bleib nochmal, die Gen Z ist verweiflicht von dir und mir, weil deine und meine Kinder keinen Mangel kennen. Rundgeduschte Zäpfchen, die haben ein extrem hohes Know-how, ein hohes Wissen vom richtigen Leben, keine Ahnung. Nimm das junge Mädchen, was als Schreinerin da drin war. Ich habe die jetzt mal recherchiert nach der Sendung, weil ich vorher nicht wusste, wer da kommt. Die lebt mittlerweile auf Kreta, die macht mehr Influencerin, als dass sie Schreinerin ist. Nur, dass wir kurz gesprochen haben. Das ist ja nicht das wahre Leben. Du merkst es, sie kommt in Hamburg, gutes Haus. Aber die Menschen sind so weit weg von den normalen Sorgen eines, nehmen wir es mal ein schönes Beispiel, meines Gärtners. Mein Gärtner, Leo, hat vor 14 Tagen bei mir angerufen und gesagt, Martin, ich komme nicht mehr. Sag ich, wie, du kommst nicht mehr? Sagt der Martin, es tut mir einfach leid, ich habe keine Leute mehr. 2 haben gekündigt. Der eine Gärtner wegen Geldarbeit jetzt in der Marienhütte hier in Isselburg. Der andere ist an die Stadt gegangen, weil sicherer Job, bessere Arbeitszeiten. Und einer ist jetzt in die OP gegangen, deswegen hat er keine Leute mehr. Weil Hände schmutzig machen, schleppen, Bäume schneiden. Ich habe meinen ersten $1.000 damit verdient in Amerika. Das möchte keiner mehr. Das heißt, wir haben zu sehr akademischen Titel gepusht, kein Handwerk. Der Name war schon immer da. Handwerk hat goldenen Boden. Wir werden Riesenthemen bekommen. Ich bin in einer anderen WhatsApp-Gruppe drin, Business Eagles Eintracht Frankfurt. Da schreibt es eine, die hat ein großes Immobilienunternehmen. Mein Gaswassermann kann nicht mehr. Wer hat einen Heizungsmann? Ich habe die mehrere Liegenschaften. Ich kriege keine Handwerker mehr. Also wir laufen in ganz viele Themen rein und ich habe den Eindruck, jeder guckt da irgendwie weg und sagt, wie komme ich noch durch? Und das ist, weil wir es nicht attraktiv gemacht haben. Natürlich ist Bezahlung auch ein wichtiges Thema. Ich muss gut bezahlen. Nur, was die nicht verstehen, ist diese Generation, wie erklärt denn jetzt eben, nehmen wir mal den Handwerksbetrieb, ich habe einige große Handwerksbetriebe, die betreuen, ja, dann sagte mir auch einer von den jungen Menschen, ja, wir können ja 4-Tage-Woche machen und die White-Collar-Worker, wie es so schön heißt, die können ja von zu Hause arbeiten, wie erkläre ich denn dann meinen Schreinern, die müssen kommen und die anderen sitzen zu Hause im Büro, weil wir oft nicht so weit denken, dass die zu Hause arbeiten. Und, jetzt gebe ich dir noch ein Beispiel, wir hatten gerade hier einen Workshop bei uns am See. Auch ein Unternehmen, Investoren dahinter, Start-up, haben eine tolle Technologie. Und da sagte mir der Vertriebschef, und das fand ich sehr ehrlich, ja, früher bin ich auch mit dem Auto zum Kunden gefahren, hartnäckig dran geblieben. Und du merkst es richtig, er hat so selber sich eingestanden, dass er ein bisschen verweiflicht ist, Homeoffice nicht mehr rausgefahren ist, zu wenig Neukundenakquise gemacht hat. Und das haben wir gerade. Und wir haben zu wenig Menschen, die noch, ja, langfristig beruht der Fleißige immer das Talent, auch ein Zitat von mir, die noch Bock haben, Fleiß zu machen. Und natürlich brauchen wir Work-Life-Balance. Wir brauchen alle Entspannung, gar keine Frage. Ich kenne aber niemanden, der mit 35-Stunden-Woche in der heutigen Gesellschaft und auch in der kommenden Gesellschaft finanziell frei werden will, weil das Gesundheitssystem ist das Nächste, was zusammenbricht. Ich kenne einen Gesetzesentwurf, der liegt schon vor. Auch das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. In den nächsten 15 Jahren gehen 60% aller Hausärzte in Rente ohne Nachfolger. Das heißt, der Armin, es gibt einen Gesetzentwurf, der ist ähnlich wie in Frankreich, dass der Armin 48 Kilometer fahren muss für einen Facharzt. Das heißt, du kriegst eine Überweisung zum Orthopäden, dann ist dir zuzumuten, dafür 48 Kilometer zu fahren. Das heißt, wir kriegen noch ein Gesundheitsthema. Und wenn ich dann die Chance nicht nutze, heute was aufzubauen, eine extra Meile zu gehen, um meine Familie und mich abzusichern, dann wird es schwer werden, weil die einzigsten, sorry, ich will kein Politiker-Bashing machen, aber was da gerade abgeht mit Diätenerhöhung, mit, wir haben es ja gerade wieder gehabt mit einem Callcenter-Mitarbeiter, der jetzt 1 Million verdient, schwierig für mich. Und da haben wir viele gesellschaftliche Themen, die sich natürlich auf den Vertrieb auch spiegeln. Das ist auch so ein Job. Verkäufer war schon immer so ein shady Business, so schmuddelig Versicherungsverkäufer. Mhm, so. Und das ist ja ein tolles Business. Du hast mit Menschen zu tun, du schaffst Mehrwerte. Der Vertrieb ist der Motor der Wirtschaft. Jedes Unternehmen muss das verkaufen.
Absolut. Also nochmal, deine Ansicht über die Gen Z teile ich nicht in allen Umfängen, da habe ich andere Meinungen, aber das ist ja auch okay so. Und ich bin mir sicher, dass auch keiner jetzt abgeschaltet hat, sondern eher sagt, hey, spannend, dass man auch irgendwie kontrovers diskutieren kann. Ich gebe dir aber vollkommen recht, und das ist ja auch meine These, wir hätten viel früher anfangen müssen, den Beruf im Vertrieb einfach interessanter auch nach außen darzustellen. Er ist wirklich verbunden mit diesem Bild, harte Arbeit, Schruppen, viel Geld verdienen, über Leichen gehen. Und das hat einfach die Wirtschaft versäumt, diesen Beruf attraktiver zu machen, also Employer Branding zu betreiben, auch für diese Branche. Und deswegen haben in vielen Unternehmen die Vertriebler eben, ja, ich sag mal, einen ganz schweren Stand, die noch da sind. Wir haben eine Überalterung und vor allen Dingen, es fehlt an jungen Nachwuchs, weil wir brauchen auch junge Leute in diesem Beruf, weil welcher 30-jährige Unternehmer glaubt irgendwann noch Menschen wie uns, die wir da mit 60 gerade noch unsere dritten Zähne im Mund halten können? Ist ja zum Glück noch ein paar Jahre hin, Martin. Aber ich bin mir sicher, dass wir beide mit unseren Einstellungen immer auch unser Brot und Einkommen haben werden. Wir haben, ich glaube, das Herz am richtigen Fleck für unseren Job. Wir haben Erfolg beide. Du sicherlich deutlich mehr als ich. Ich habe noch keine 12 Bücher geschrieben. Ich bin gerade bei meinem ersten Buch dran. Und von daher glaube ich, dass wir da unsere Nische gefunden haben und auch nicht klagen. Aber für einen Großteil der Gesellschaft wird es in Zukunft wirklich schwierig werden. Martin, ich danke dir wirklich für die Zeit, die du dir genommen hast.
Sehr gerne.
Ich fand das total klasse. Und ich kann dir eins versprechen, das Buch schaue ich mir nochmal an, aber diesmal mit anderen Augen und vor allem werde ich ins eins deiner neuen schauen. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß, auch auf deinem spirituellen Weg. Das fand ich hochgradig spannend. Und verneige mich vor dir, weil du bist wirklich einer der ganz Großen, die ich heute mal persönlich kennenlernen durfte.
Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht mit dir. Gerne wieder. Schönen Tag dir.
Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.